Wir haben es zum Beispiel gemacht zur Atomlobby in Brüssel oder zu Greenwashing kommen auch gleich ein paar Beispiele. Wir machen aber auch Kampagnenarbeit. Also wir haben letztes Jahr stärker eine Kampagne gemacht zur Mitarbeit von Lobbyisten direkt in Ministerien. Also wo es darum geht, dass Unternehmen und Wirtschaftsverbände direkt eigene Leute in den Bundesministerien platziert hatten. Und aktuell arbeiten wir an einem Groß einer Recherche zur Finanzlobby und Finanzkrise, was auch ein ganz spannendes Thema ist, weil man eigentlich die Finanzkrise natürlich sehr viel auch damit zu tun hat, dass seit Jahren die Finanzmärkte dereguliert wurden und dann gleichzeitig jetzt in der Krise wiederum die Leute, die sozusagen aus der Finanzbranche kommen, wieder in den Expertenkommissionen sitzen, die jetzt die Probleme regeln sollen. Und da sind wir gerade dabei, nochmal ein Paper zu machen. Ja, wie wir uns selber finanzieren, um da auch transparent zu sein. Also wir kriegen Gelder von Stiftungen, wie zum Beispiel der Bewegungsstiftung. Aber letztendlich leben wir auch davon, dass es Fördermitglieder gibt, die uns unterstützen oder dass wir Spenden bekommen. Die Webseite habe ich nochmal darauf geschrieben, da findet man auch nochmal weitere Informationen www.lobbycontrol.de. Wir machen auch so einen elektronischen Newsletter. Da kann ich auch eine Liste rumgeben, wer Lust hat, den zu bekommen. Und dann gebe ich auch nochmal so eine Selbstdarstellung von uns mit durch und einen Flyer zu diesem, was wir als letztes eigentlich herausgebracht haben, diesen Lobby-Stadtführer durch Berlin. Was er hat. Soweit als nur kurz als Vorrede und dann eigentlich nur mal, was ist eigentlich das Problem oder was ist der Hintergrund, weswegen wir sagen, man muss dem Lobbyismus kritisch auf die Finger gucken. Einerseits wächst eben der Lobbyismus immer stärker. Es gibt in Berlin schätzungsweise 5.000, in Brüssel etwa 15.000 Lobbyisten und der Großteil arbeitet eben für Wirtschaftsinteressen. Das sind jetzt nicht nur direkt die Büros also die Lobbybüros der Unternehmen und der klassischen Verbände, sondern eben auch Denkfabriken oder Lobbyagenturen. Das heißt, so große Bekannte wie International Burson Marsteller oder auch in Deutschland groß oder in Europa großes Pleon. Und das sind Agenturen, die kann ein Unternehmen oder ein Verband sozusagen anmieten für eine einzelne Kampagne, die er dann macht. Und wichtig zunehmend auch Wirtschaftskanzleien. Also jetzt gerade in der Finanzkrise zum Beispiel gibt es Agenturen wie Freshfields, also das sind große Wirtschaftskanzleien, die normalerweise Unternehmen auch beraten bei zum Beispiel Fusionen oder Verträgen, die aber zunehmend auch Lobbyarbeit anbieten. Und das Problem ist einerseits, dass es intransparent ist, wie eigentlich auf eine Entscheidung Einfluss genommen wird, dass es häufig problematische, also manipulative Methoden gibt, also Verflechtungen, bestimmte Landschaftspflege, die betrieben wird, und dass die Politik auch Lobbyisten, gerade von Unternehmensseite, privilegierten Zugang gibt. Das kommt alles ein bisschen ausführlicher oder konkreter dann nochmal am Beispiel Klima gleich. Nur einmal nochmal so ein Beispiel als eine Karte aus diesem Lobby Planet Berlin, wo man so ein paar, wenn man es ungefähr erkennen kann, also wenn man Berlin kennt, also hier ist Pariser Platz, hier ist der Reichstag und hier ist das Kanzleramt, hier ist unter den Linden und das ist Friedrichstraße. Und man sieht, dass sich relativ viele verschiedene Lobbybüros sozusagen in direkter Nähe zu den politischen Institutionen angesiedelt haben. Und ich habe jetzt nur ein paar benannt, die so im Bereich Energie, Klima relevant sind. Also einerseits eben die großen Energieversorger, E.ON, RWE, VCI ist der Verband der chemischen Industrie, die natürlich auch viel also ein großer Energienutzer sind. BP als Ölkonzern, VW, Autokonzern hat so eine Mischung zwischen Showroom und Lobbybüros unter der Linden-Friedrichstraße, kennen vielleicht manche, weil das nicht zu übersehen ist, weil da die ganzen Automodelle ausgestellt werden. Das ist aber nicht nur ein Verkaufsraum, sondern sozusagen darüber, im gleichen Gebäude, sitzen auch die VW-Lobbyisten in Berlin, die relativ gut aufgestellt sind oder gute Connections haben. Und noch was anderes ist das IZ Klima. Das ist das, was es häufiger inzwischen gibt. Also es nennt sich Informationszentrum Klimafreundliches Kohlekraftwerk, was auch schon eine Schönfärberei ist. Das ist eine Initiative einerseits von Energieunternehmern und Kraftwerksbauern, die sich als relativ viel Lobbyarbeit die letzten Monate betrieben haben zur CO2-Abscheidetechnik. Also Das, die Idee ist sozusagen, die Energieunternehmen wollen ja weiter große Kohlekraftwerke bauen. Das ist mit Klimaschutz überhaupt nicht zu vereinbaren und man versucht jetzt sozusagen das zu bewerben, dass man das CO2 dann aus der Luft rausfiltert und sozusagen unter der Erde verpresst. Ja. Und da gibt es jetzt auch ein neues Gesetz oder einen Gesetzesvorschlag, der in den Bundestag jetzt kommt. Und das Interessante daran ist, dass die Energieversorger sagen, sie sind nur für 30 Jahre zuständig für die Lagerung des CO2 und danach übernimmt das die öffentliche Hand. Also die der Steuerzahler zahlt dann sozusagen oder ist dann sozusagen die Müllklappe für das CO2, was ja dann auf Dauer dort unter der Erde bleiben soll, falls diese Technik jemals wirklich funktionieren wird. Ja, man könnte aber zugleich sagen, wenn man sich mit Klimaschutz beschäftigt, also wir sind ja heute alle Klimaschützer und eigentlich muss man sich ja gar nicht mehr damit beschäftigen, weil die Industrie ist ja auch voll auf Klimaschutz eingestellt. Also die Atomindustrie ist ja auch Klimaschützer. Hier haben wir zum Beispiel den Klimaschützer Biblis A, das ist eine Anzeige des Deutschen Atomforums, die ihre Atomkraftwerke jetzt als Klimaschützer zeigen und im Vordergrund immer, also sozusagen das Atomkraftwerk schön im Hintergrund und hier sieht man ja, es ist überhaupt kein Problem. Leute baden und alles sauber, alles schön. Oder wir haben eben Vattenfall, die auch jetzt Klimaschützer sind, zwar die mit ihrem Kohleabbau und Braunkohleverbrennung ein großer Klimasünder, aber die eben jetzt auch auf diese CO2-Abscheidetechnik setzen und sich inzwischen in Kampagnen so darstellen, als wären sie selber eine Umweltorganisation. Das heißt, wir haben ja eine komische Situation heute. Wir haben einerseits eine weitgehende Anerkennung von menschengemachten Klimawandel, aber wir haben de facto in den konkreten Auseinandersetzungen eben sehr viel Lobbyarbeit gegen Klimaschutz, wenn es wirklich darauf ankommt. Also wir haben einerseits viel Rhetorik, also viel Greenwashing, aber dann auch konkreten Widerstand gegen strikten Klimaschutz. So, das ist das, was von Unternehmensseite direkt kommt. Man sieht aber zugleich, wenn man genauer hinguckt, jetzt immer noch relativ viel auch aktive Klimaskeptiker, die auch den Klimawandel in Zweifel stellen. Und auch da ist es durchaus so, dass es Verbindungen zur Industrie gibt. Aber das läuft dann meist auf einer anderen Schiene. Und diese sozusagen verschiedenen Bereiche, ich überspringe das mal, weil ich hier ein bisschen später dran bin, wollte ich ein bisschen angucken. Einerseits also nochmal auf diese Klimaskeptiker einzugehen und vor allem, also ExxonMobil, die Klimaskeptiker, also nochmal die Industrieverbindungen dazu anzugucken. Dann aber auch, das ist so ein bisschen die alte Strategie. Also man hat es eigentlich von den 90er Jahren bis vielleicht vor ein, zwei Jahren sehr stark auch auf diese auf die Anzweiflung des Klimaschutzes gesetzt. Inzwischen gibt es mehr und mehr Unternehmen, die davon abgehen, Klimaschutzauflagen versuchen, über ihre Lobbyarbeit zu verhindern und so ein bisschen so eine Art Doppelspiel zu spielen. Und als konkretes Beispiel wollte ich dafür dann nochmal die Autoindustrie und deren Widerstand gegen CO2-Reduktion angucken. Also ExxonMobil ist einer der größten Ölkonzerne der Welt oder beziehungsweise der größte sozusagen privatwirtschaftliche Ölkonzern, wenn man von dem chinesischen und ich glaube saudi-arabische Staatskonzern ist eigentlich größer. Aber es ist sozusagen einer der großen Ölkonzerne und er hat in den letzten Jahren über 23 Millionen US-Dollar an über 40 Denkfabriken und Institute geleitet, die den Klimawandel in Frage stellen, sodass über diese Institute und diese Denkfabriken, dort waren dann Wissenschaftler oder einzelne Akteure, die Klimawandel in Frage gestellt haben. Das klang, also es kam und die haben das dann auch in die Öffentlichkeit gespielt, sodass es in der Öffentlichkeit als scheinbar aus verschiedenen Ecken und auch scheinbar wissenschaftliche oder unabhängige Expertise ankam, während es eben sehr starke Verbindungen zur Ölindustrie gab. Und das Ganze, es gibt eine Studie der Union of Concerned Scientists aus den USA, die sich wirklich lohnt anzugucken. Ich habe mal den ganzen Link aufgeschrieben, der ist relativ lang, aber man findet das auch, wenn man danach nochmal einfach nur ExxonMobil und Union of Concerned Scientists sucht. Und die haben das passenderweise als Information Laundering beschrieben, also als Informationswäsche. Das ist so ein bisschen analog zur Geldwäsche. Ja, da wird sozusagen schmutziges Geld reingewaschen, um dann wieder in den normalen Wirtschaftskreislauf einzufließen. Und hier werden eben Informationen reingewaschen. Also das heißt, oder besser gesagt, Naja, die Beeinflussung oder eben einseitige Informationen, die die Öffentlichkeit beeinflussen sollen, die aber eben über verschiedene Denkfabriken gespielt werden, sodass sie am Schluss sozusagen als anerkannter Teil der Öffentlichkeit auftauchen und nicht mehr rückverfolgbar oder nicht mehr direkt als PR oder Öffentlichkeitsarbeit der Ölindustrie anerkannt oder angesehen werden. Ein paar Beispiele für so Denkfabriken, die damit unterstützt werden. Zum Beispiel das American Enterprise Institute, das ist so eine relativ bekannte Denkfabrik in den USA, die eben marktliberale Positionen vertritt und eben der Industrie, wie auch der Name sagt, also den Unternehmen nahesteht. Und die haben schon, bevor der letzte Bericht des UN-Klimarats rauskam, also von des IPCC, haben die schon $10.000 an Wissenschaftler ausgelobt, die den sozusagen kritisch unter die Lupe nehmen und dazu kritische Stellungnahmen verfassen. Es gibt das Competitive Enterprise Institute, das ist eine Denkfabrik, die sehr enge Verbindungen zur Regierung Bush hatte früher und dort über deren Kontakte darauf Einfluss genommen hat, dass in der Regierung Bush sozusagen Klimaschutz eigentlich nicht wirklich eine Chance hatte und dass auch entsprechend Studien von Regierungsseite so geschrieben wurden, dass der Klimawandel nicht wirklich, also sozusagen, oder auch Studien von der Regierungsseite zum Klimawandel abgeschwächt oder mit Fragezeichen versehen wurden. Es gibt aber nicht nur, das bezieht sich nicht nur auf die USA, diese Förderung, sondern es gibt eben auch Institute oder Denkfabriken in Europa, zum Beispiel das Committee for Constructive Tomorrow, das CFECT, da komme ich auch gleich nochmal dazu, Center for New Europe, das ist so eine marktradikale Denkfabrik in Brüssel, die sehr stark eben auch in anderen Bereichen, auch zu Gesundheit oder sowas aktiv ist und dort eher marktwirtschaftliche Lösungen fordert. Und dann ein drittes Beispiel wäre das International Policy Center aus dem Großbritannien. Und das ist aber, also sozusagen ExxonMobil ist das bekannteste Beispiel, wo sozusagen ein Ölkonzern solche Institute gefördert hat, um klimaskeptische Positionen zu unterstützen. Aber das ist nicht, also das ist ganz interessant, wenn man sich nochmal ein bisschen die Vorgeschichte dazu anguckt, weil es betrifft nicht nur ExxonMobil und es gibt sozusagen einen längeren Hintergrund, wenn man sich das anguckt, nämlich dass diese Strategien eigentlich zuerst von der Tabakindustrie ausprobiert wurden. Also es gibt eine gewisse Tradition, die dahinter steht. Also die Tabakindustrie hat ihre erste Krise in den 50er Jahren gehabt, als es sozusagen die erste öffentliche Kritik am Rauchen gab und an den Gesundheitsgefahren des Rauchens. Und sie hat dann darauf reagiert, indem sie relativ stark auch ein Netzwerk von akademischen Kronzeugen aufgebaut hat, Wissenschaftler gefördert hat, auch häufig so, dass es nicht klar war, wie, also zu wem sie, dass sie sozusagen zur Tabakindustrie mitgehören. Und die haben sehr viele Studien dann publiziert, die eben angezweifelt haben, dass Rauchen abhängig macht, dass Nikotin schädlich ist, dass Passivrauchen schädlich ist. Und so hat die Tabakindustrie es über Jahrzehnte geschafft, diese, also letztendlich sich in der Öffentlichkeit Zweifel daran zu sehen, dass Rauchen ein Problem ist und dass auch Passivrauchen ein Problem ist, um so sozusagen Nichtraucherschutzmaßnahmen zu unterminieren. Und diese Strategie übernimmt auch die Ölindustrie. Es gibt ein Memo von 1998, was dann öffentlich geworden ist, von einem sogenannten Global Science oder Global Climate Science Team. Das ist ein Memo, was geschrieben wurde von dem American Petroleum Institute, also das ist eine Lobbyorganisation der Ölindustrie. Und da gab es sozusagen dieses Team, da waren Mitglieder, da war eben ExxonMobil, deren Lobbyist, oder einer deren, von deren Lobbyisten Chevron vom American Petroleum Institute, aber auch eine Reihe von anderen Initiativen, von denen ich ein paar aufgeschrieben habe, nämlich die Advancement of Sound Science Coalition, Committee for Constructive Tomorrow, die hatten wir schon, die auch von ExxonMobil Geld bekommen, Frontiers of Freedom, American for Tax Reform, und das sind zum Teil, da sieht man, dass sich da eine ganz interessante Mischung ergibt. Einerseits so Frontiers of Freedom oder Americans for Tax Reform sind eher so marktwirtschaftliche Initiativen, ja, die eben Steuersenkungen oder sozusagen möglichst wenig Sozialstaat, möglichst viel Marktwirtschaft, möglichst viel Deregulierung fordern. Die Advancements of Sound Science Coalition ist eine Konstruktion, die von Philip Morris zusammen mit der PR- und Lobbyagentur APCO gegründet wurde und die genau sozusagen aus diesem Tabakumfeld diese Strategie verfolgt hat, nämlich über den Angriff auf Wissenschaft oder über eine Förderung von nahestehenden Wissenschaftlern die öffentliche Diskussion zu beeinflussen. Und die Tabakindustrie hat damals schon versucht, Koalitionen zu bilden mit anderen Industriezweigen, die sie sozusagen in einer ähnlichen Situation gesehen hat. Also es gibt dann Verbindungen zur Asbestindustrie oder es gibt Verbindungen auch zu anderen chemischen Bereichen, also Chemieindustrie. Und man hat dann eben auch personelle Überlappung mit Leuten, die dann danach als Klimaskeptiker auftreten. Und das heißt, diese Strategien haben wirklich so einen Vorlauf und die Ölindustrie übernimmt das, dass sie versucht, eben glaubwürdige Dritte aufzubauen, also externe Fürsprecher, die möglichst akademischen Titel haben, auch wenn sie nicht unbedingt wirklich Klimaskeptiker sind, Klimawissenschaftler sind und mit denen man versucht, in die Öffentlichkeit zu kommen. Ups. Und umgekehrte Richtung. Wenn man es nochmal ein bisschen plastischer macht, wie das auch in Deutschland zum Teil ausgesehen hat, da gibt es auch Beispiele dafür. Zum Beispiel gab es eine Veranstaltung 2005 über Post-Kyoto, neue Wege in der deutschen Klimapolitik. Neue Wege meint vor allem eine Abkehr von festen Klimaschutzauflagen über das Kyoto-Protokoll, also zu sagen, wir wollen nicht, dass Kyoto sozusagen verschärft wird, sondern im Gegenteil, wir wollen, dass sozusagen nach Kyoto eigentlich eher freiwillige Maßnahmen und eher auf Technik gesetzt wird. Und das war eine Veranstaltung, die wurde von zwei Organisationen in Berlin organisiert, nämlich einerseits hier diesem International Council on Capital Formation und dem IPAS-Institut, das ist Institut für politische Analyse und Strategie. Das ist eigentlich nennt sich Institut, ist aber eigentlich vor allem ein Personenbetrieb, der anbietet, also der eigentlich als Agentur arbeitet, das heißt im Auftrag dann solche Veranstaltungen organisiert oder Studien produziert. Also da gibt es auf der Webseite dann auch irgendwie, wie viel 1.000 Euro kostet eine Studie, in welcher Länge, wenn man die sozusagen in Auftrag geben möchte. Und das International Council for Capital Formation ist eigentlich nur eine Briefkastenadresse in Brüssel. Das präsentiert sich als Denkfabrik, aber in Wirklichkeit und hat auch eine Adresse in Brüssel, aber das ist wirklich nur eine Briefkastenadresse. Da gibt es eine Telefonnummer, wenn man da anruft, landet man mal bei einer dieser Brüsseler Lobbyagenturen, die dann sozusagen in Teilzeit die Anrufe entgegennehmen. Und es gibt dann in den USA eine Mutterorganisation sozusagen, die heißt American Council for Capital Formation, gehört auch zu den Geldempfängern von ExxonMobil und die haben sozusagen sich diese Briefkastenadresse zugelegt, um auch eine europäische Plattform zu haben. Und es gibt also nicht wirklich Angestellte und es ist auch nicht wirklich eine Denkfabrik, die wirklich eigene Arbeit leistet, sondern wer hier zum Beispiel auftaucht dann als Gerd Weber, als Vertreter des International Council of Capital Formation, ist ein Vertreter vom deutschen Gesamtverband des Steinkohlebergbaus, der dann aber sozusagen eben nicht als Steinkohlebergbaumensch auftritt, sondern eben unter diesem Extranamen, die als Fassade dient, um damit sozusagen etwas neutraler in der Öffentlichkeit aufzutreten und vielleicht eine gewisse, sodass es nicht sozusagen so gleich ersichtlich ist, aha, da kommt jetzt der Vertreter des Steinkohlebergbaus. Dann gibt es seit kurzem eigentlich ein Europäisches Institut für Klima und Energie mit einer Postfachadresse in Jena, das inzwischen so ein bisschen, hat man den Eindruck, die Anlaufstation der deutschen Klimaskeptiker wird. Präsident ist ein Mensch namens Holger Tuss, der zugleich auch bei CFECT, also diesem Committee for Constructive Tomorrow dabei ist, und zwar bei dem europäischen Ableger. Und die machen zum Beispiel verschiedene, oder haben in der letzten Zeit Veranstaltungen gemacht mit, also dieses EIKE, also das Europäische Institut für Klima und Energie, hat dann Veranstaltungen gemacht mit einer anderen Denkfabrik, die heißt Institut für Unternehmerische Freiheit. Da sagt der Name auch ungefähr, worum es geht, nämlich die Freiheit der Unternehmen von irgendwelchen sozialen oder ökologischen Auflagen, und mit CFAC zusammen, und haben dazu eben auch Klimaskeptiker eingeladen wie Fred Singer oder Ernst-Georg Beck, wobei ich jetzt gar nicht auf die einzelnen Personen so eingehen will, aber das ist so ein tatsächlich so, dass eigentlich unklar ist, also mir bisher noch unklar ist, wie sich dieses EIKE tatsächlich finanziert, und aber sie versuchen dort eine neue Plattform aufzubauen, oder wo letztendlich alle verschiedenen Klimaskeptiker, von denen es einige so im deutschen Raum gibt, dann auftreten können und dort auch ihre Artikel publizieren können auf der Webseite. Inzwischen ist es aber so, dass selbst ExxonMobil versucht, so ein bisschen auch so ein, oder man hat zumindest die letzten zwei Jahre so einen leichten Strategiewechsel gesehen. Also es gibt jetzt auch vermehrt oder gab immer wieder Anzeigen, wo auch ExxonMobil gesagt hat, wir arbeiten eigentlich für den Klimaschutz und wir wollen auch mehr Energie bei weniger Treibhausgasausstoß. Also das ist so eine Anzeige, die es Ende 2006 gab, die in verschiedenen Medien erschienen ist. Unter anderem auch in der Taz zum Beispiel, die hat da auch kein Problem, sich dafür bezahlen zu lassen. Und es gab ähnliche Anzeigen auch in Englisch dann am Brüsseler Flughafen, was auch so eine gute Ort ist, um weil die ganzen Entscheidungsträger, die dann immer nach Brüssel fliegen und dort zum Parlament oder zu den verschiedenen Treffen gehen, dann eben alle durch diesen Flughafen müssen. Und es gab auch im Frühjahr 2007 eine Reihe von Interviews, wo ExxonMobil versucht hat, nochmal sich ein anderes Image zu geben und zu sagen, wir haben den Klimawandel eigentlich nie angezweifelt. Und man hat dann auch so ein paar von diesen Denkfabriken da die Finanzierung gekürzt oder gestrichen. Wobei mein Eindruck auch so ein bisschen ist, man hat das deswegen gemacht, weil das der Zeitpunkt war, wo die Demokraten in den USA eigentlich im Kongress schon die Oberhand gewonnen haben. Und man hat ein bisschen auch darauf reagiert, dass man bestimmte Denkfabriken, die besonders republikanernah waren, sozusagen aussortiert hat und versucht hat, mit anderen zusammenzuarbeiten, so dass man sozusagen auch eine offene Tür bei den Demokraten hatte und nicht zu einseitig sozusagen mit den Republikanern verbunden war. Aber es zeigt so ein bisschen, dass es sozusagen auch in der Industrie so Strategiewechsel gibt und dass man eben stärker versucht, sich auch, selbst wenn man real hinter den Kulissen immer noch anders agiert, also auch ExxonMobil sagt immer noch, wir sind gegen sowas wie ein Kyoto-Protokoll, wo sozusagen strikte Vorgaben gemacht werden, sondern wir müssen auf technologische Innovationen setzen, was mehr oder weniger heißt, lasst uns mal machen, wir finden sozusagen dann schon nach und nach irgendwelche Lösungen, um den Klimawandel irgendwie in den Griff zu kriegen und bloß keine staatliche Regulierung. Aber zugleich versucht man eben, sich in der Öffentlichkeit über Greenwash häufig auch ein besseres Image zu geben. Und das ist ein Trend. Also Greenwash heißt, und damit bezeichnet man eigentlich, dass Unternehmen versuchen, sich ein grünes Image zu geben über Anzeigenkampagnen, über Öffentlichkeitsarbeit, PR. Aber das grüne Image passt eigentlich nicht zum Kerngeschäft des Unternehmens. Ja, also das heißt, es gibt sozusagen eine Diskrepanz, also man versucht, letztendlich ist es auch Desinformation, also es ist nicht unbedingt so, dass die Informationen wirklich falsch sind, die man gibt, aber man versucht zum Beispiel einzelne Modellprojekte nach oben zu pushen, also zum Beispiel RWE baut jetzt gerade das größte Kohlekraftwerk Europas in Neurath, aber dann macht es eben große Anzeigen und sagt, wir haben aber so eine mini kleine Algen Pilotanlage, wo wir sozusagen irgendwie versuchen, über Algen dann Biomasse zu erzeugen und mit dieser Biomasse auch wieder Energie zu erzeugen. Es gibt eine Website, die heißt Klimalügendetektor, die relativ viele von solchen Sachen auch auseinandernimmt. Und wenn man sich anguckt, was dieses Modellprojekt einspart an CO2 im Vergleich zu dem, was dieses neue im Bau befindliche Kohlekraftwerk macht, dann ist das gleich in Sekundenschnelle, ist das sozusagen wieder, also bläst das Kohlekraftwerk, was sie neu bauen, mehr an CO2 aus, als sie sozusagen mit diesem Modellprojekt einsparen. Aber sie versuchen eben mit diesen Kampagnen trotzdem sich ein grünes Image zu geben. Ein anderes Beispiel, was ich hier nochmal vorstellen wollte, ist Lufthansa, die auch, also das ist jetzt eine Anzeige aus der Süddeutschen Zeitung vom November letzten Jahres. Das ist nochmal ein Auszug daraus. Da sagt sie, also sagt Lufthansa, also unter der Überschrift Emissionen kontinuierlich reduzieren, dass Lufthansa eben enorme Anstrengungen unternimmt, um die Umweltauswirkungen des Fliegens nachhaltig zu reduzieren. Und so konnte seit 1991 der spezifische Treibstoffverbrauch um rund 30% gesenkt werden, verbunden mit entsprechend weniger CO2-Emissionen. Was ist der spezifische Treibstoffverbrauch? Weiß jemand, was das heißt? Weil die meisten Leute, glaube ich, überlesen das, weil das so eine Formulierung ist. Also spezifischer Treibstoffverbrauch heißt der Treibstoffverbrauch pro Personenkilometer. Ja, also das heißt, es ist sozusagen eine relative Angabe sozusagen von dem Treibstoffverbrauch, den die Lufthansa braucht, pro Person, pro Kilometer, den sie fliegt. Ja? Und dann kommt, das heißt, wenn der spezifische Treibstoffverbrauch sinkt, heißt das noch lange nicht, dass der Gesamttreibstoffverbrauch sinkt, obwohl sie hier sozusagen das so andeuten, verbunden mit entsprechend weniger CO2-Emissionen. Wenn man sich anguckt, das Interessante ist, es gab ein Jahr vorher schon mal eine Lufthansa-Anzeige, wo sie auch sich eigentlich grün dargestellt haben, aber da gab es eine interessante Grafik drin, nämlich diese hier, die auch damals schon in dem Sinn irreführend von der Gestaltung war. Also sie schreiben, haben damals darüber geschrieben, Entkopplung von Transportleistung und Umweltleistung, weil sie sagen, wir haben eben die Transportleistung steigt sozusagen von 1991 bis 2006 damals um 230%, also verdreifacht sich, mehr als verdreifacht sich. Und der Treibstoffverbrauch von Lufthansa ist aber nicht, wie Sie in der anderen Anzeige gesagt haben, seit 1991 nach unten gegangen, sondern ist um 122% gestiegen. Das heißt, er hat sich auch um mehr als verdoppelt. Sie sagen nur sozusagen, es gibt sozusagen, Sie gewinnen, also das Fliegen wird etwas, der Verbrauch wird relativ gesehen etwas weniger, aber dadurch, dass die Lufthansa insgesamt mehr fliegt und, oder insgesamt die Leute mehr fliegen, werden diese relativen Vorteile mehr als aufgefressen. Das heißt, real, absolut nehmen die CO2-Emissionen der Lufthansa weiter zu. Und das ist nicht nur die Lufthansa, sondern Flugverkehr innerhalb ist einer der am schnellsten wachsenden Quellen für CO2 oder die schnellst wachsende Quelle für CO2 in Europa. Und das Klima richtet sich sicher danach aus, was ist die Gesamtemission von CO2. Das Klima interessiert sich nicht dafür, oder sozusagen die physikalischen Vorgänge machen ja keine, dividieren das am Ende nicht durch die Transportleistung, sondern relevant ist eigentlich diese reale, absolute Steigerung. Und auch damals hat die Lufthansa wohl schon gesehen, dass das eigentlich, wenn man sich das genau anguckt, diese Grafik nicht so ganz gut aussieht. Deswegen hat man damals schon so einen gewissen Trick angewandt und hat hier unten nochmal unverbrannte Kohlenwasserstoffe angegeben. Ja, das ist sozusagen die sozusagen von den Flugzeugen ausgestoßen werden, ohne dass sie wirklich verbrannt werden. Und die gehen halt wirklich nach unten, -46%. Was eigentlich in Wirklichkeit einer der Faktoren ist, warum es hier sozusagen ein bisschen auseinander geht. Aber dann hat man sozusagen diesen Gesamtbereich grau gefärbt und hat eben Entkopplung von Transportleistung und Umweltbelastungen hingeschrieben, damit die Leute wirklich denken, es geht jetzt wirklich sozusagen ganz groß auseinander. Während wenn man genauer hinguckt, ist es so, dass die CO2-Emissionen des Luftverkehrs weiter steigen. Und diese Anzeigen sind auch Teil, die macht jetzt die Lufthansa nicht nur aus Imagegründen für irgendwie die Kunden, sondern die haben auch eine politische Funktion. Die flankieren nämlich die Lobbyarbeit der Energie, der Fluggesellschaften auf europäischer Ebene. Die haben die letzten Jahre eine größere politische Auseinandersetzung gehabt über die Einbeziehung des Luftverkehrs in den Emissionshandel, wo es dann tatsächlich Auflagen gegeben hätten, dass die Gesamtzahl der Emissionen sinken müssen, was die Lufthansa eben nicht einhalten, von sich aus nicht schafft. Und das hat sie versucht, die ganze Luftfahrtbranche mit einer zweisäuligen sozusagen Strategie aufzubrechen. Einerseits hat man eben versucht, sich so ein grünes Image zu geben und hat solche Greenwash-Kampagnen gefahren. Und zugleich gab es eine massive Lobbyarbeit über die International Air Transport Association. Das ist deren sozusagen der internationale Dachverband, die haben zum Beispiel in Brüssel damit gedroht, dass andere Länder gegen EU-Regeln, also wenn der Flugverkehr in den Emissionshandel einbezogen wird auf europäischer Ebene, dass dann andere Länder, zum Beispiel Australien, dagegen klagen würden vor der Welthandelsorganisation, also oder dass es nicht mit internationalem Recht vereinbar ist. Und interessanterweise hat die International Air Transport Association zugleich in Australien überhaupt erst Lobbyarbeit gemacht, damit Australien tatsächlich mit so einer Klage droht. Also sie haben sozusagen sie haben diese Drohung in Brüssel gestreut und haben gleichzeitig die Lobbyarbeit gemacht, damit diese Drohung überhaupt erst real wird, weil die australische Regierung das wahrscheinlich von alleine auch nicht so unbedingt gemacht hätte. Und die Lufthansa hat in diesen ganzen Lobbykampagnen eine wichtige Rolle gespielt. Sie hat sich unter anderem dann eben die deutschen zuständigen Minister vorgenommen vor den entsprechenden europäischen Treffen. Also das als ein Beispiel einerseits, wie Unternehmen sich versuchen, eben über solche Anzeigen auch immer wieder mit ähnlichen Mustern, also dass man eben also versuchen, sich grün zu waschen, und häufig, was eben sehr häufig dabei vorkommt, ist dieses Spiel mit einem Wechsel von relativen zu absoluten Zahlen, gerade im Klimabereich. Also dass man sehr häufig sagt, wir sparen relativ etwas ein, obwohl in der Gesamtsumme die Emissionen weiter steigen, und dass man sich einfach die Zahlen raussucht, die einen möglichst gut aussehen lassen, oder dass man eben kleine Modellprojekte nach vorne stellt, mit denen man in denen man hier und da mal was tatsächlich Ökologisches macht, die aber eigentlich nicht das Kerngeschäft sind, und dass man darüber dann eben grün dasteht und zugleich aber, wenn es hart auf hart darum geht, wirklich Klimaschutzauflagen, die verbindlich sind, zu bekämpfen, dass man dann relativ harte Lobbyarbeit hinter den Kulissen macht. Einer der Vorreiter, nur kurz, also man könnte da ganz viele Beispiele für solche Greenwash-Kampagnen aus den letzten Jahren aufzeigen. Wir haben dazu auch ein Papier gemacht vor 1,5 Jahren, aber BP ist sicherlich einer der Vorreiter. Die hießen ja mal früher British Petroleum. Dann haben sie eine große Image-Kampagne gemacht, die mehrere 100 Millionen Dollar verschlungen hat, um ein neues Logo einzuführen und den neuen Slogan Beyond Petroleum. Also, dass sie sozusagen jenseits von Petroleum wären, also jenseits des Öls wären. Und BP macht zum Beispiel, hat sich dann auch eingekauft in die Solarbranche. Aber das Kerngeschäft ist immer noch das Ölgeschäft. Also die Hauptinvestitionen sind immer noch, gehen immer noch in fossile Energien, und der Hauptgewinn von BP kommt immer noch aus den fossilen Energien. Aber die Anzeigen sehen natürlich immer anders aus und stellen immer so Sachen wie Biokraftstoffe oder sowas in den Vordergrund. Ja, noch ein Beispiel zur Lobbyarbeit gegen ganz konkrete Gesetze. Und das ist ein Beispiel, was auch die letzten Jahre sehr intensiv auf europäischer Ebene ausgefochten wurde, weil es eben inzwischen eine europäische Regulierung ist. Das ist die Autoindustrie. Die hat ursprünglich schon mal Mitte der 90er Jahre gab es schon mal eine Debatte darüber, dass die Emissionen der Autos gesenkt werden müssen. Und dann hat sich aber die Politik auf eine freiwillige Selbstverpflichtung der Autoindustrie eingelassen. Das heißt, es gab eine freiwillige Vereinbarung, dass bis 2008 der durchschnittliche Verbrauch von neuen Fahrzeugen auf 140 Gramm CO2 oder Ausstoß auf 140 Gramm CO2 pro Kilometer gesenkt werden sollte und bis 2012 auf 120 Gramm pro Kilometer. Dann war aber irgendwann klar, also Ende 2006 hat der EU-Umweltkommissar gesagt, diese Ziele wird die Autoindustrie nie und nimmer einhalten, weil also das war sehr absehbar, dass der durchschnittliche Verbrauch der Autos nicht sinkt, weil zwar es gewisse weil es eben nur kleine Fortschritte gab im Bereich sozusagen des durchschnittlichen Verbrauchs und weil auch zunehmend große, also sehr viele große Wagen verkauft wurden. Und dann hat er gesagt, okay, wenn die Industrie das nicht freiwillig schafft, dann müssen wir sozusagen das mit gesetzlichen Vorgaben sie dazu zwingen, die Emissionen zu senken. Und da ist die Industrie auf die sehr massiv dagegen angegangen und hat dann diese Vorschläge eben auch sehr stark verwässert. Ende 2008 wurde dann jetzt eine neue verwässerte ein Kompromiss dann abgesegnet im Europaparlament und im Ministerrat. Und zum Beispiel, dass die Autoindustrie das nur noch auf 130 senken muss bis 2000. Also das war, das, nein, sagen wir so, es wurde in zwei Etappen abgeverwässert. Das eine war schon direkt innerhalb der EU-Kommission, also auf europäischer Ebene ist es ja so, dass nur die EU-Kommission Gesetze vorschlagen kann. Und das heißt, die Autoindustrie hat schon, nachdem der Umweltkommissar gesagt hat, wir wollen jetzt striktere Regeln einführen, hat sie sozusagen über vor allem den deutschen Binnenmarktkommissar und über andere Kommissionsmitglieder sozusagen dagegen Front gemacht und hat schon erreicht, dass die EU-Kommission selber schon einen abgeschwächten Vorschlag vorgelegt hat, der nur noch 130 Gramm CO2 bis pro Kilometer bis 2012 vorgesehen hat. Das war also sozusagen schon unterhalb dessen, was die Autoindustrie ursprünglich selber freiwillig vorgeschlagen hatte. Und dann wurde es nochmal weiter verwässert, sodass es jetzt erst in Fristen bis 2015 eingeführt wird und dass die Autoindustrie sich eben mehr noch gut schreiben lassen kann, wenn also die weniger selber erreichen muss, sondern der Autoindustrie wird auch gut geschrieben, wenn es eben Agrotreibstoffe gibt, die verwendet werden oder wenn durch Reifentechnik oder andere Sachen es zu CO2-Einsparungen kommt. Ich will gar nicht jetzt in diese ganzen technischen Details reingehen der Regulierung, aber nochmal angucken, was hat die Autolobby in Brüssel gemacht oder wie sind die da organisiert. Da gibt es halt ein relativ gutes Netzwerk. Es gibt den ACEA, das ist der Europäische Dachverband der Autoindustrie, die dort vertreten sind. Dann gibt es die ganzen nationalen Verbände, die auch nochmal eigene Büros haben. Also der Verband der deutschen Autoindustrie, VDA, hat ein eigenes Lobbybüro in Brüssel. Und auch die verschiedenen deutschen Autohersteller haben noch eigene Büros. Und es gibt dann nochmal spezielle Plattformen, die dazu dienen, auch Lobbyarbeit hin zum Europaparlament zu machen. Also es gibt sowas wie The Forum for Automobile and Society. Das funktioniert so, dass dort eigentlich Europaabgeordnete Mitglied sind und die Industrie. Das gibt dann irgendwie ein Sekretariat, das ist häufig, bei dem Fall weiß ich es nicht genau, aber es gibt so andere Gruppen, da sind es häufig auch Lobbyagenturen. Und die organisieren dann, weiß ich nicht, einmal im Monat oder auch häufiger irgendwie so Dinner-Debates oder Lunch-Veranstaltungen, also wo die Abgeordneten kommen oder eingeladen werden und dann gibt's irgendwie ein oder zwei Redner von Industrieseite, die dort deren Position zu verschiedenen Themen präsentieren und dann gibt's aber halt auch wichtig, dann irgendwie noch einen kleinen Empfang oder Essen, wo man halt in sozusagen netter Umgebung Kontakte zu den Abgeordneten knüpfen kann und mit denen reden kann. Und dann gibt es auch nochmal eine ganze Reihe von Lobbyagenturen, die sagen, sie arbeiten für Autokunden, wobei das eben häufig nicht so ganz klar ist, für wen die arbeiten. Das ist so die Brüsseler Seite. Es ist zugleich so, dass, um in Brüssel Einfluss zu nehmen, natürlich auch die Mitgliedstaaten eine große Rolle spielen. Das heißt, die Autoindustrie hat gerade auch in Deutschland sehr massiv ihre Kontakte genutzt. Also der VDA ist relativ stark aufgestellt, hat über 70 Mitarbeiter und sehr gute Kontakte in die Politik. Vor allem seitdem vor 2 Jahren Herr Wissmann, also ehemaliger Minister und CDU-Abgeordneter, die Seiten gewechselt hat und Präsident des VDA geworden ist und sozusagen seine ganzen politischen oder Kontakte aus seiner politischen Laufbahn mitgenommen hat. Es gibt dann auch dazu eine längere Vorgeschichte, wo es eine einseitige Expertenkommission gab, die nannte sich CAS 21, die wurde eingerichtet von Günther Verheugen, dem EU-Kommissar, der für Binnenmarkt zuständig ist, ein deutscher SPD-Politiker, und der hat das zusammen mit Peaches Rieder, der damals beim ACA in leitender Position war und früher bei VW war, eingefädelt. Das war eine Kommission, die sollte sozusagen die Perspektiven oder was soll die Politik machen, welche Rahmenbedingungen soll die für die Autoindustrie setzen für die nächsten Jahre. Mit dieser Fragestellung hat sich diese Kommission beschäftigt und die war eben sehr einseitig besetzt, also es waren vor allem Vertreter der Autoindustrie. Dann hat man einen Gewerkschafter dazu geholt, einen Vertreter eines Umweltinstituts, aber auch keine Umweltorganisation, also niemand, der sozusagen wirklich also nicht aus dem engeren Zirkel sozusagen der Umweltorganisationen. Und dann hat man einen Vertreter der Verbraucher, wobei in dem Bereich ist, war es eben ein Vertreter des Dachverbandes der Automobilclubs. Also es ist ja auch eine spezielle Art von Verbrauchern und eine sehr autonahe Szene. Das heißt, das hat eher, hat jetzt nicht wirklich, ist nicht wirklich ein Gegengewicht, sondern es ist eben sehr stark autolastig gewesen. Und die Autolobby hat diese Kommission genutzt, um das zu platzieren, was dann nachher ihr geholfen hat, diese Regeln zu verwässern, nämlich einen sogenannten integrierten Ansatz. Das klingt erstmal ganz gut, das soll sozusagen heißen, dass man nicht nur auf die sozusagen Autoindustrie selber, also auf die Motoren und den Ausstoß sozusagen direkt dort gucken muss, sondern auch auf alle Faktoren, die sozusagen die die Umweltbelastung des Autos beeinflussen. Aber die Autoindustrie hat das vor allem so gemeint, dass am Ende nicht sie allein die Lasten oder sozusagen den Klimaschutz leisten soll, sondern dass man der Autoindustrie anrechnet, eben wenn in Zukunft es verstärkt, also Benzin verstärker auch mit Biotreibstoffen oder Akkutreibstoffen vermischt werden, dass das auch der Industrie gut, also der Autoindustrie gut geschrieben wird, obwohl diese Akkutreibstoffe, also weiß ich nicht, Rapsdiesel oder Ethanol oder sowas, eigentlich von der Umweltbilanz, wenn man sie sich genauer anguckt, zunehmend in die Kritik kommen und eigentlich problematisch sind. Das war so die Vorgeschichte. Also damit hatte man schon mal, weil man diese Kommission hatte, auf die man sich berufen konnte, wo man sagen konnte, hier, die Kommission hat das ja schon mal beschlossen, auch wenn das eben eine autoindustriedominierte Kommission war. Damit hatte man schon mal so einen Fund, mit dem man wuchern konnte. Man hat dann zugleich aber, als diese ersten Vorschläge der EU-Kommission auf den Tisch kamen, noch eine sehr viel härtere Strategie angewandt. Das wird auch manchmal als Cannon-Boat-Strategie bezeichnet, also als Kanonenboot-Strategie. Das heißt, man versucht, also das ist eigentlich etwas, was die Lobbyisten sagen, es ist nicht empfehlenswert. Also wenn man, eigentlich sollte man eher sozusagen das Idealbild der Lobbyisten so frühzeitig zu wissen, was in der Politik gedacht wird, dass man sozusagen schon im Vorfeld möglichst die Dinge so in die Richtung dreht, dass sie einem nicht gefährlich werden. Aber in dem Fall hat man gesagt, ist man wohl etwas überrascht worden von dem Vorstoß des Umweltkommissars und hat dann sehr stark mit so einer Panikmacherkampagne reagiert, auch sehr stark in Deutschland. Es gab zum Beispiel einen Brief der deutschen Autobosse, der an die EU-Kommission ging und gesagt hat, hier, wir müssen dann eben, wenn das passiert, dann, also wenn diese Regeln umgesetzt werden, dann schadet es der Autoindustrie und dann gehen Jobs verloren und das kostet total viel. Und diesen Brief hat man aber nicht nur der EU-Kommission in einem Umschlag zugeschickt, sondern den hat man sozusagen zugleich auch Bild am Sonntag gegeben. Das ist immer, also Bild ist immer eine gute Adresse für die Autoindustrie, wenn sie irgendwas sozusagen lancieren will, weil Bild sich sozusagen auch als Anwalt der Autofahrer häufig versteht und immer wieder auch naja, Dinge macht, die man wahrscheinlich, wenn man sie genauer analysiert, eher als Kampagnenjournalismus bezeichnen würde. Und so ist das eben dann auch in die Bild-Zeitung gekommen und von dort, von Bild am Sonntag, es ist zugleich so, also Bild am Sonntag, wenn man etwas im Bild am Sonntag groß spielt, dann setzt man auch darauf, dass am Montag die Zeitungen, die sozusagen dann am Montag berichten, auch wiederum das von der Bild am Sonntag aufgreifen. Also es wurde dann auch in Spiegel Online und in anderen Medien noch weiter berichtet. Es gab zugleich, hat man den Schulterschluss mit den Betriebsräten gesucht. Das ist auch eine der Stärken der Autoindustrie, dass sie eben sehr häufig auch mit der IG Metall zusammen auftritt oder mit den Betriebsräten. Und es gibt dieses schöne Zitat von Erich Klemm, der ist Gesamtbetriebsratschef bei Daimler Chrysler, der da gesagt hat, also wenn diese Regeln kommen, dann müssen wir unsere Fabriken schließen. Finde ich super, dass die Fabriken inzwischen den Betriebsräten gehören. Ja, aber so, das zeigt so ein bisschen sozusagen auch diese Verbindung, die, also wie das dann ineinander greift in so einer konkreten Kampagne. Man hat zudem, um diese Panikmache noch stärker voranzubringen, versucht, die Dinge auch immer wieder so darzustellen, also diese Werte, die der Umweltkommissar vorgeschlagen hat, also zu sagen, das muss sozusagen der Durchschnitt, das ist ein Durchschnittswert gewesen, ja. Also es heißt, es soll eben durch die ganzen Autos, die neu verkauft werden, im Durchschnitt gerechnet, sollen eben diese 120 Gramm CO2 pro Kilometer nicht überschreiten, ja. In den Medien ist aber vielfach, und das ist, glaube ich, auch bewusst von der Autolobby so befeuert worden, von einem Grenzwert gesprochen worden, was ja was anderes ist. Das würde heißen, sozusagen die Autoindustrie könnte kein Auto mehr verkaufen, was darüber liegt. Ja, was vor allem sozusagen die deutschen oder die Premium-Hersteller, also die großen Autos anbieten, natürlich treffen würde. Aber in Wirklichkeit, also und diese Verzerrung hat auch mit dazu beigetragen, dass es sozusagen als Angriff auf die deutschen Autohersteller gesehen wurde. Man hat dann zusätzlich zu dieser Panikmache eben sehr massiv Lobbyarbeit in Brüssel gemacht und auch in sehr stark auf die deutschen Politiker gesetzt. Also einerseits Frau Merkel hat sich sehr früh für die deutsche Autoindustrie in Position gebracht. Günther Verheugen ist sowieso ein sehr industriefreundlicher Kommissar. Und auch Umweltminister Gabriel hat dort sich zum Teil eher autofreundlich gezeigt. Er war ja, also was sicher auch mit seinen Volkswagen-Verbindungen oder damit zu tun hat, dass er eigentlich eben aus Niedersachsen kommt und aus einem Wahlkreis, der eben, wo es halt einfach eine viel Nähe zu Volkswagen gibt. Und er auch, bevor er Umweltminister wurde, also es gab eine Zeit, also nachdem er Ministerpräsident in Niedersachsen war und dann ja aber abgewählt wurde und dann bevor er sozusagen Umweltminister wurde, in der Zeit dazwischen hat er als Lobbyist für Volkswagen gearbeitet und dass diese Verbindung, also das heißt, es gibt auch bei Gabriel eine Nähe zu Volkswagen. Ja, was wir jetzt natürlich heute erleben, also das im Parlament hat man dann über dieses Forum for Automobile and Society Lobbyarbeit gemacht. Man hat dann eben ein sehr verwässertes Ergebnis erreicht, was gut für die Autoindustrie war und schlecht fürs Klima. Und momentan erleben wir es halt auch noch, dass die Finanzkrise auch von der Autoindustrie natürlich sehr stark genutzt wird als Argument, um zu sagen, wir müssen jetzt gefördert werden, wir dürfen jetzt keine weiteren Auflagen bekommen. Und naja, die Abwrackprämie ist im Zusammenspiel von Autolobby und IG Metall sicher auch eines Beispiel für deren Einfluss und zugleich etwas, was mit Klimaschutz relativ wenig zu tun hat, auch wenn es als Umweltprämie bezeichnet wird. Ja, was tun? Also wie kann man damit, was sind eigentlich Reaktionen darauf? Natürlich geht es auf der einen Seite darum, auch tatsächlich von Umweltseite dem was entgegenzusetzen, also die Fehlinformationen aufzuklären, sich auch umweltpolitisch zu engagieren. Aber ich mache jetzt eher noch mal ein paar Punkte, die sich jetzt nicht inhaltlich auf Klimapolitik beziehen, sondern eher auf das Lobbyismus-Thema. Also was kann man eigentlich tun, um Lobbyismus Schranken zu setzen? Das eine ist, wofür wir eintreten, ist erstmal verpflichtende Transparenz zu schaffen, weil man vielfach eben nicht weiß, also es würde zum Beispiel auch für diese Strategien, diese Information Laundering, also diese Informationswäsche schon mal helfen, wenn man eigentlich genauer wüsste, wer diese Denkfabriken finanziert, sodass sie in der Öffentlichkeit auch klarer ist, was sind deren Verbindungen und Hintergründe. Deswegen fordern wir sowohl für Brüssel als auch auf deutscher Ebene ein verpflichtendes Lobbyistenregister. Also es gibt bislang keine Verpflichtung, sich als Lobbyist zu sagen, für wen man arbeitet. In Brüssel gibt es jetzt seit letztem Jahr so einen freiwilligen Ansatz, aber das reicht uns noch nicht. Und es müsste das eigentlich verpflichtend geben, sodass jeder Lobbyist sich eintragen muss und sagen muss, für wen arbeitet er, wie viel Geld bekommt er, von welchen Kunden und von welchen Firmen und zu welchen Themen arbeitet er dann, also zu welchen Themen soll er die Politik beeinflussen. Zur Transparenz würde auch gehören, auch nochmal die Nebeneinkünfte von Politikern stärker offenzulegen, als das bisher der Fall ist. Das ist so ein Bereich, also Transparenz schaffen. Aber also Transparenz allein reicht auch nicht, sondern wir versuchen eben auch dafür einzutreten, einseitige Einflussnahme zu beenden oder sozusagen da Schranken zu setzen. Und das heißt zum Beispiel, gegen diese einseitigen Expertenkommissionen vorzugehen. Wir arbeiten auf europäischer Ebene in einem Netzwerk zusammen mit anderen Nichtregierungsorganisationen. Dieses Netzwerk nennt sich Alter.eu, also Alliance for Lobby Transparency, Alliance oder Allianz für Lobbytransparenz und ethische Regeln. Und da haben wir letztes Jahr eine Studie rausgebracht, die sich nochmal angeguckt hat, wie die Expertenkommissionen oder Gruppen der EU-Kommission besetzt sind, die von der EU-Kommission vielfach konsultiert werden, bevor sie Gesetzesvorschläge unterbreitet. Und da sieht man, dass in vielen Bereichen, also in über der Hälfte der Fälle, die wir angeguckt haben, diese Kommissionen einseitig oder überdurchschnittlich mit Industrievertretern besetzt werden und das eben in durchaus umstrittenen Bereichen, also zum Beispiel auch im Bereich Gentechnik oder im Bereich Es gab auch eine Expertengruppe zum Beispiel zu dieser CO2-Abscheidetechnik, die überwiegend mit Industrievertretern besetzt war, und in vielen anderen Bereichen findet man das ähnlich. Ein anderes Thema, wo wir eigentlich sagen, es muss eine Schranke geben oder eine Regel geben, die das unterbindet, ist das, was auch als Drehtürphänomen bezeichnet wird, oder Revolving Door, also wie zum Beispiel Herr Wissmann, der an einem Tag oder gerade eben noch Bundestagsabgeordneter ist und am nächsten Tag oder dann kurz darauf Lobbyist für die Autoindustrie. Oder vielleicht ein noch krasseres Beispiel von letztem Jahr ist Hildegard Müller, ist auch eine CDU-Politikerin, war Staatsministerin im Kanzleramt, war eine der engen Vertrauten von Angela Merkel und ist dann aus ihrem Amt heraus Hauptgeschäftsführerin beim Bundesverband der Deutschen Energie- und Wasserwirtschaft, also der Energielobby, geworden. Und das sind eigentlich, und nimmt natürlich ihr ganzes Insiderwissen und ihre ganzen Kontakte aus dem Kanzleramt mit. Und das heißt, die Lobbygruppen, die sich leisten können, solche Leute mit entsprechenden Gehältern auch abzuwerben aus der Politik, haben natürlich einen enormen Vorteil. Und deswegen müsste es aus unserer Sicht eigentlich eine Sperrfrist geben, zu sagen, dass man aus einem Ministeramt zum Beispiel 3 Jahre nicht danach dann wirklich als Lobbyist oder Lobbyistin arbeiten kann. Also sodass man nicht diese ganzen, also sozusagen zumindest die Kontakte so ein bisschen veralten und man zumindest auch nicht mehr nicht mehr das Wissen zu ganz aktuellen Themen mitnehmen kann. Also vielleicht ein anderes Beispiel, wo das auch hochproblematisch war und was man damit zumindest versuchen könnte zu unterbinden, ist Herr Wiesheu. Er war Wirtschaftsminister in Bayern und war 2005 noch bei den Koalitionsverhandlungen der Großen Koalition dabei, hat dort teilgenommen an den Fachgesprächen zum Verkehrsbereich, also was in den Koalitionsvertrag der Großen Koalition zum Thema Verkehr reingeschrieben wurde. Und da wurde zum Beispiel dann eben reingeschrieben, dass oder beziehungsweise es ist interessant, dass in diesem Koalitionsvertrag dann zum Thema Bahnprivatisierung gestrichen wurde, sozusagen das Ob, ja, also es sollte nicht mehr geprüft werden, ob die Bahn privatisiert werden kann, sondern nur noch, wie die Bahn privatisiert werden kann, ja. Und es lässt sich relativ schwer nachprüfen, weil es ja dafür keine schriftlichen oder öffentlichen Unterlagen gibt, aber es gibt sozusagen Gerüchte, dass Wiesheu mit dazu einer der Personen war, die sozusagen dafür gesorgt haben, dass diese Formulierung, also dieses Wörtchen ob, das vom ob die Bahn privatisiert wird, gestrichen wurde aus dem Koalitionsvertrag, und kurz nach Ende der Koalitionsverhandlungen, so dass eigentlich relativ klar ist, die ersten Gespräche muss es schon vorher gegeben haben, weil es ja nicht von einem Tag auf den anderen entschieden wird, wurde er auf einmal Cheflobbyist der Deutschen Bahn. Und das heißt, das sind so diese Wechselspiele, wo dann auf einmal nicht mehr klar ist, oder wo auch dann die Frage ist, inwiefern dort auch sozusagen indirekt Belohnungen oder Leute oder Politiker sich beeinflussen lassen, weil sie wissen, aha, sozusagen meine nächste Jobposition wird vielleicht bei der Deutschen Bahn sein, dann muss ich doch gucken, dass die gut wegkommt. Das andere ist, was wir letztes Jahr sehr intensiv als Kampagnenthema gefahren haben, Lobbyisten raus aus den Ministerien. Also das heißt, es gab die letzten Jahre das Phänomen, dass Lobbyisten auch direkt für 3, 6 oder 12 Monate Schreibtische in den Ministerien hatten und dort an Gesetzen direkt mitgeschrieben haben. Also 2003 zum Beispiel, als das Investmentmodernisierungsgesetz geschrieben und verabschiedet wurde, das in Deutschland Hedgefonds zugelassen hat als hochspekulative Anlageform, haben daran im Finanzministerium selber sowohl ein Vertreter der Deutschen Börse als auch des Investmentverbandes, also der Lobbyorganisation der Investmentbranche, mitgearbeitet. Und das hat Monitor relativ stark aufgedeckt, diese ganzen Austauschprogramme oder dass zunehmend solche Industrievertreter auch in den Ministerien mitgearbeitet haben. Und seit letztem Jahr wir hätten gerne, dass das ganz verboten wird, aber das haben wir nicht erreicht, aber zumindest so, dass es neue Regeln der Bundesregierung gibt, dass die Leute nicht mehr an Gesetzen mitschreiben dürfen und auch nicht mehr in dem Bereich tätig sein dürfen, der direkt die Interessen der entsendenden Unternehmen oder Verbände betrifft, was tatsächlich dazu geführt hat, dass die Zahl der Leute aus Industrie oder Verbänden, die für befristete Zeit in die Ministerien gehen, jetzt relativ stark zurückgegangen ist. Und das andere eben ist auch wichtig zu sagen, wir brauchen eben eine wachsame und auch aktive Zivilgesellschaft, also die sich nicht ein, also die sich auch diese ganzen Widersprüche im Klimabereich aufdeckt und auch diese ganzen Greenwash-Strategien, wo man versucht, also wo man so ein bisschen sagen kann, abgewandelt, es wird eben Wasser gepredigt, also man stellt sich grün und sauber dar und in Wirklichkeit Öl ausgeschenkt, also es ist eben weiterhin ein schmutziges Geschäft vielfach und diese Widersprüche und dieses Greenwash muss man eben entlarven und man muss auch genauer, vorsichtiger sein bei dem, was so glaubwürdige Dritte genannt werden, also diese ganzen Fürsprecher und scheinbar unabhängigen Experten, die aber, wenn man genauer hinguckt, eben Lobbyverbindungen auch zur Wirtschaft oder zu Unternehmen haben. Ja, das soweit als Input und gerne für alle Fragen bin ich offen.
Ja, und vielen Dank, Uli, für den interessanten Vortrag. Noch eine kleine Anmerkung. Er hat ja über Greenwashing einiges gesagt. In der vergangenen Öko-Woche, also letztes Jahr in der ökologischen Woche, gab es auch in deren Rahmen eine Ausstellung zum Thema Greenwashing, wo die verschiedenen Formen und verschiedenen Erscheinungsformen des Greenwashings recht gut beschrieben wurden. Die kann man noch auf der AStA-Webseite finden, also auf der Webseite des Referats für Soziales und Ökologie. Kann man sich nochmal anschauen, wenn man will. Und es gibt auch gerade von Lobby Control eine recht interessante Studie, die nennt sich Greenwashing, ja genau, Greenwashing Zeiten des Klimawandels heißt sie, glaube ich. Ja. Genau, das ist auch, denke ich, sicher lesenswert auf der Lobby Control Webseite zu finden. Nun, Fragen, Anmerkungen, bitte sehr.
Oder alle erschlagen.
Gut, ich hätte direkt mal was. Ja, du hast jetzt immer gesagt, ja, die haben sich die Minister vorgenommen, aber oder wir haben sie irgendwie auf ihre Seite gezogen, aber wie konkret funktioniert das eigentlich? Wie schaffen es diese Lobbyisten, Politiker einzuwickeln?
Ja, das ist natürlich auch für uns manchmal von außen nicht ganz so einfach nachzuvollziehen. Und es ist sicher auch unterschiedlich. Es gibt natürlich einfach Politiker, die, also was natürlich immer kommt, sind einfach Arbeitsplatzargumente. Ja, und zu sagen eben die wir brauchen die Unternehmen, sozusagen die Unternehmen produzieren den Wohlstand und deswegen muss man eben auf die Unternehmen Rücksicht nehmen. Und dann gibt es natürlich sehr, also auch, es ist natürlich unterschiedlich, welche Parteien man damit auch leichter vielleicht gewinnt oder welche Abgeordneten man damit auch leichter gewinnt. Und ich glaube, dass zum Beispiel in dem Fall der Autoindustrie gerade wichtig ist, dass man Richtung SPD zum Beispiel dann sehr stark auch auf Kooperation mit den Gewerkschaften setzt. Und das, sodass dass die Politiker dann letztendlich, also es steckt halt einfach auch ökonomische Macht dahinter, ja. Also das heißt, diese Drohung oder dieses, dass die Politik zum Teil selber sich auch abhängig fühlt oder sagt, wir müssen sozusagen tatsächlich auch gucken, dass es den Unternehmen in Deutschland gut geht, weil sonst läuft der Laden nicht. Ich glaube, dass das schon ein relativ starkes Argument ist. Und dann versucht man natürlich auch gleichzeitig die Politiker irgendwie in so eine Debatte einzuspinnen, dass sie irgendwann das vielleicht tatsächlich das Gefühl haben, dass die Argumente, die die Industrie bringt, seriös sind und dass man das tatsächlich berücksichtigen muss und so weiter. Das andere ist aber sicher auch, dass man natürlich auch mit Drohungen oder mit Druck arbeitet. Also dass man dort auch natürlich sagt, also das eine sind ja so Sachen wie über die Bild-Zeitung zu gehen, ja, also wirklich sozusagen zu sagen, dass wenn ihr jetzt Dinge verabschiedet, die gegen uns laufen, dann machen wir auch euch auch sozusagen öffentlich oder auch in Wahlkämpfen oder sowas Probleme. Ich glaube schon, dass es auch so läuft. Ich glaube nicht, dass der Standard, der Standard sozusagen ist, dass da tatsächlich Leute mit schwarzen Koffern durch die Gegend rennen. Also solche Fälle gibt es zwar auch immer mal wieder und es hat sowas ja auch, also es hat diese Fälle ja auch Skandale gegeben und es gibt wahrscheinlich auch noch mehr, als öffentlich geworden ist, aber es ist, glaube ich, nicht der Standardfall, dass tatsächlich, also ich würde so ein bisschen davor vor so einer ganz fatalistischen Sichtweise sozusagen, die sind alle gekauft oder sowas warnen, weil das auch, glaube ich, einen nicht weiterbringt. Und ich glaube auch nicht unbedingt der Realität entspricht. Also es gibt sicher Bereiche, die korruptionsanfälliger sind. Also gerade wenn es um den sogenannten Beschaffungslobbyismus geht, also sozusagen da, wo es darum geht, auf öffentliche Aufträge Einfluss zu nehmen. Also gerade im Rüstungsbereich, da sind ja auch die letzten Jahre, oder auch im Kraftwerksbau oder sowas, sind ja sicher, oder bei Müllverbrennungsanlagen hat es ja eine ganze Reihe von Korruptionsskandalen gegeben. Aber wenn es die Einflussnahme auf einzelne Gesetze geht, dann glaube ich, guckt man eher, dass man sehr langfristig auch Koalitionen aufbaut in die Politik hinein. Also dass man sehr langfristig Leute auch versucht oder Beziehungen zu Politikern zu fördern, dass man wirklich sehr, also wirklich strategisch Netzwerkpflege betreibt, dass man frühzeitig sozusagen guckt, welche Leute vielleicht auch gerade politisch die Karriereleiter hochklettern, sodass man sozusagen mit denen schon mal Kontakt aufnimmt oder die vielleicht auch mal fördert, bevor sie sozusagen schon ihren Durchbruch haben. Also dass es sozusagen Kontakte zum Teil schon gibt, bevor die Leute wirklich in die Entscheidungspositionen kommen. Also der VCI hat das früher sehr gezielt gemacht, wirklich Leute, die sozusagen politische Ambitionen haben, zum Teil auch erstmal für ein, zwei Jahre in dem Lobbybüro zu beschäftigen, ja, und die sozusagen auch einzuführen und zu fördern. Und also zum Beispiel Friedrich Merz ist jemand, der eben eine Zeit lang auch erstmal beim VCI gearbeitet hat. Auch Kohl hat früher ursprünglich mal erstmal in Ludwigshafen sozusagen für die Chemieindustrie gearbeitet und ist dann sozusagen in die Politik eingestiegen. Also das heißt, man fördert durchaus auch bestimmte politische Karrieren. So von Leuten, die von Politikern eher nahestehen. So, das gehört dann mit dazu. Beziehungsweise zum Beispiel die Großunternehmen, zum Beispiel wie Siemens oder sowas oder BASF, die haben auch die haben sogenannte Mandatsträgerprogramme. Das heißt, es gibt ja innerhalb von so einem großen Unternehmen Leute, die, also jetzt nicht die sozusagen als Lobbyisten von Siemens angestellt sind oder sowas, aber Leute, die sich, weiß ich nicht, vielleicht auch auf kommunaler Ebene, auch ehrenamtlich nebenher oder sowas politisch engagieren und dann vielleicht im Gemeinderat sitzen oder sonst wo. Ja. Und manche meinen das vielleicht nur nebenbei, manche werden da vielleicht irgendwann tatsächlich auch mal, übernehmen vielleicht auch mal größere Aufgaben, aber die werden sozusagen, dafür gibt es sozusagen gezielte Programme, dass die eigene, dass es eigene Verteiler gibt, dass die sozusagen gesondert mit Informationen beschickt werden zur Unternehmenspolitik, dass die zum Beispiel bei Siemens, glaube ich, einmal im Jahr oder alle zwei Jahre eingeladen werden zu so einem Mandatsträgertreffen oder noch, weiß ich nicht, andere Politiker eingeladen werden und es Referate gibt und Werksbesichtigungen und sowas, also wo man so ein bisschen auch die Leute innerhalb der eigenen Beschäftigten, die sozusagen in Parteien politisch aktiv sind, ohne dass die jetzt im Auftrag von Siemens aktiv sind, aber wirklich eben als Teil ihres eigenen politischen Engagements, dass man die besonders im Blick hat und versucht auch besonders zu peppeln. Sowas gibt es auch.
Ja, weitere Fragen von mir wären noch es gab vor zwei, drei Jahren, glaube ich, so einige Geschichten, die da an sich der Öffentlichkeit kamen, dass wohl RWE besonderen Einfluss auf bestimmte Kommunalpolitiker hat oder zum Teil auch, glaube ich, Bundestagsabgeordneten günstige Stromtarife angeboten hat. So, willst du da kurz was zu sagen, wie das, ob das systematisiert ist oder was es damit auf sich hat?
Also es gab ja eine Reihe von Skandalen, die aufgeflogen sind, dass Politiker, die zum Teil ehemalige Beschäftigte von Unternehmen sind, von denen weiter Geld bekommen haben, obwohl sie eigentlich nicht wirklich mehr dafür für die arbeiten. Ja, aber das sozusagen so als Bonus für die weiter bezahlt wurde. Also es gab Fälle bei RWE, also Ahrens und auch Lawrence Meyer. Es gab Ulrike Flach von der FDP zum Beispiel bei Siemens. Es gab ich glaube, das war Landtagsabgeordnete in Niedersachsen, die Geld von Volkswagen bekommen haben. Und das hat ja diese Welle dann ausgelöst, dass es jetzt etwas striktere Regeln für Nebeneinkünfte gibt. Also, dass man kein Geld mehr ohne Gegenleistung als Abgeordneter eigentlich bekommen darf, rechtlich gesehen. Das ist so die eine Seite. Was es dazu gab, und vor allem für die Kommunalpolitiker, ist dieses Ganze, was dann als Lustreisen durch die Medien ging. Also das heißt, das ist so ein bisschen ähnlich wie die Pharmaindustrie, die ihre, die sozusagen die Ärzte, also früher sehr stark als, inzwischen gibt es ja auch so ein bisschen gewisse Verhaltensregeln, ob die immer eingehalten werden, ist so eine andere Frage, aber die sozusagen, die werden eingeladen zu irgendwelchen, weiß nicht, Werksbesichtigungen oder Informationsreisen oder Seminaren und gleichzeitig sozusagen, das ist dann, weiß ich nicht, vielleicht ein halber Tag offizieller Programm, offizielles Programm und dann gleichzeitig zusätzlich gibt es dann noch irgendwie feines Essen und weiß ich nicht, Unterhaltungsprogramm und Frau oder Mann dürfen auch mitfliegen. Ja? Also das heißt, dass man sozusagen diese, dass man das sozusagen, man hat das als Informationsreise eigentlich offiziell deklariert, aber es war gleichzeitig auch eine gewisse sozusagen Bespaßung und Landschaftspflege gegenüber diesen Kommunalpolitikern, wo es auch eine Reihe von, also es gab dann auch Ermittlungen der Staatsanwaltschaften, aber ich glaube, soweit meines Wissens sind diese ganzen, also die also ob das Vorteilsannahme ist, ja, oder Vorteilsgewährung, die Verfahren, glaube ich, gegen die Kommunalpolitiker sind meines Wissens alle eingestellt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es bei manchen tatsächlich auch Geldzahlungen gab, also ob es sozusagen und die Verfahren, das ist jetzt der Stand von Ende letzten Jahres, die Verfahren gegen, glaube ich, RWE selber, also gegen die, die das gewährt haben, diese Vorteile, die laufen noch. Ich weiß aber nicht, also ich vermute nicht, dass da jetzt groß was rauskommen wird. Aber seitdem gibt es zumindest offizielle Bekundungen, dass man da ein bisschen vorsichtiger ist. Aber die haben natürlich gezielt ihre Landschaft gepflegt. Und RWE natürlich besonders, weil RWE eben, eben auch zum Teil als Unternehmen von den Kommunen besessen wird. Also da sind ja auch die Kommunen dran beteiligt an dem Unternehmen. Das heißt, bei denen ist das vielleicht nochmal besonders stark ausgeprägt.
Weil ich denke, wenn ich den Namen einfach google, finde ich mit Sicherheit 20, 30 Seiten erstmal nur, wie toll und unabhängig dieser Mensch ist und so weiter, ist dann irgendwo weiter hinten kritische Stimmen dann auftauchen. Also schätze ich mal, ich habe es noch nicht probiert.
Also. Es gibt eine Suchfunktion auf unserer Webseite, aber das ist kein sozusagen Katalog von allen möglichen Experten, die, bei denen das bekannt ist, sondern das ist einfach, unsere Webseite ist als Blog organisiert. Also das heißt, da kann man halt unsere bisherigen Einträge durchsuchen und da findet man schon ein paar Sachen. Wir haben aber durchaus vor, aber das ist eher so ein mittelfristiges Projekt, weil es einfach auch nochmal Arbeit erfordert und wir eben auch kleines Team sind, nur so eine Art, wirklich so eine Datenbank zu machen, die man dann auch, wo man das auch stärker nachschlagen kann. Aber es gibt durchaus, also wenn man bei bestimmten Leuten googelt, findet man schon auch einiges, also gerade für die Leute, also sagen wir, es gibt im angelsächsischen Raum, wo es ja schon so eine längere Tradition von so Watchdog-Organisationen gibt, gibt es ein paar Webseiten, die sich lohnen anzugucken, so wie sourcewatch.org zum Beispiel, was so eine Art Wiki für alle möglichen PR- und Lobbyorganisationen im internationalen Kontext ist. Also da kann man zum Beispiel mal suchen. Greenpeace USA hat mal eine Webseite gemacht, exonsecrets.org, wo sozusagen die ganzen Leute, die von Exxon Geld bekommen haben, mit aufgelistet sind. Also man findet da durchaus einiges und ich hoffe, dass wir irgendwann, weiß nicht, ob noch dieses Jahr oder vielleicht Anfang nächsten Jahres, dann auch nochmal eine eigene Datenbank präsentieren.
Ein konkretes Beispiel für den Bundestagsabgeordneten oder Minister, der im Moment im Amt ist, der gleichzeitig Geld von der Lobby bekommt?
Ja, ich muss mal gerade gucken, wen es so gibt. Also es gibt halt das gibt so ein paar Abgeordnete, denen auch immer wieder nachgesagt wird, dass sie eine bestimmte Nähe haben. Es gibt Abgeordnete, die, bei denen das halt nicht so ganz einfach nachzukontrollieren ist, was sie genau machen, weil sie dann entweder als, also zum Beispiel Friedrich Merz, ja, CDU, arbeitet ja gleichzeitig für eine große Wirtschaftskanzlei und ist auch schon in der Vergangenheit als RAG-Lobbyist dann auch im Bundestag mehr oder weniger aufgetreten. Ja. Also bei ihm weiß man das, aber man weiß nicht unbedingt, für wen er jetzt gerade arbeitet, weil er sozusagen dann nicht, weil die Regeln an dem Punkt unzureichend sind, gerade bei Abgeordneten, die nebenher als Anwalt arbeiten oder manche arbeiten auch nebenher als Unternehmensberater und da findet man aber nicht deren Kunden. Ja, also bei denen weiß man dann nicht, es gibt zum Beispiel auch Herrn Schulz von der SPD, von dem immer gesagt wird, er hat eine besondere Nähe zur Energiebranche und da findet man halt auf der Website des Bundestages, dass er, also weil sie müssen ja sozusagen ihre Nebeneinkünfte angeben, findet man sozusagen auf der Bundestagswebseite, wenn man die Biografien der Abgeordneten durchgeht, findet man, welche Verbindungen es da gibt, aber bei manchen findet man eben nur, dass sie Unternehmensberater sind oder als Anwalt arbeiten. Und ich muss mal gerade überlegen, ob es irgendwie noch... Es ist ein bisschen zurückgegangen, muss man sagen, weil es tatsächlich vermehrt kritische Debatten darüber gegeben hat. Also es ist durchaus so, dass würde ich sagen, dass dieses Anfeuern auch der öffentlichen Debatte über Lobbyismus oder die Kritik daran durchaus auch in dem Sinn Wirkung zeigt, dass inzwischen Politiker an manchen Stellen da vorsichtiger damit sind. Also es gibt ja den, jetzt muss ich mal gerade... es gibt ja den Hauptgeschäftsführer des BDA, Göhner, genau, Reinhard Göhner, der war früher das aus der CDU und war lange Zeit parallel Bundestagsabgeordneter und Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, also des Dachverbandes der Arbeitgeber. Und der ist jetzt aber inzwischen nur noch Hauptgeschäftsführer des BDA. Also es gibt zum Teil so eine, dass sich das so ein bisschen auseinanderentwickelt, weil es für die Politiker mehr und mehr ein öffentliches Problem wird.
Ich habe dann, wenn ich das einhaken darf, ein schönes anderes Beispiel, der noch relativ neue Klimaberater oder einer der Klimaberater der Bundeskanzlerin Merkel, er heißt, glaube ich, Josefsson, jedenfalls ist es ein ganz großes Tier von Vattenfall.
Mein Chef von Vattenfall. Ja, also in dem Bereich, sagen wir, der Berater und sowas, findet man natürlich nochmal andere Sachen, ja. Wobei man da auch dazu sagen muss, dass ich sozusagen Merkel hat sich zwei Klimaberater geholt. Ja. Das eine ist Schellenhuber vom Potsdam Institut für Klimaforschung. Das ist sozusagen einer der aktiven Klimaforscher, der auch für mehr Klimaschutz eintritt. Und dann hat sie sich sozusagen von Vattenfall den Chef geholt, der sozusagen der alles wieder ausbremsen darf. Aber andere, also in diesem Beraterbereich gibt es natürlich relativ viele Beispiele. Also es gibt ja jetzt so eine Expertenkommission zur, die nennt sich Neue Finanzmarktarchitektur. Da ist eben Ottmar Issing, der Chef, der früher Präsident der Bundesbank war und der gleichzeitig jetzt auch noch Berater von Goldman Sachs ist. Und das sind natürlich schon so Interessenskollisionen, die hochproblematisch sind, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Ich habe jetzt vor ein paar Tagen erst bei der Taz gelesen, dass Trittin sich irgendwie geweigert hätte, um seine Nebenberufe zu offenbaren, weil er irgendwas mit Mehrwegflaschen oder so da irgendwie in den Verband mit drin hängt. Arbeitet ihr sozusagen generell zu Lobbyismus oder jetzt sozusagen nur zum, ich sag mal, einfach negativ? Ich sag mal, wenn es irgendwo Politiker bei, ich sag mal, Greenpeace wäre und sich von daher schon tendenziell eher auch für die Themen einsetzt, für die sich halt eben die Greenpeace-Truppe einsetzt oder für irgendwas anderes von denen. Also arbeitet er generell dazu, dass Leute mit den öffentlichen Ämtern eine Einflussnahme durch ihre sonstigen Tätigkeiten haben können oder nur zu denen, die man jetzt im Allgemeinen generell kritisch, sagen wir mal, sieht?
Also gibt es mehrere Aspekte davon. Also das eine erstmal ist überhaupt, dass wir Also ich würde eine Unterscheidung machen zwischen ehrenamtlichen Nebentätigkeiten und bezahlten Nebentätigkeiten. Ja? Und eine zweite Unterscheidung zwischen dem Abgeordneten und dem Minister zum Beispiel. Also ein Abgeordneter an sich hat ja durchaus eine parteiische Funktion in dem Sinn. Ja? Also das heißt, er kann natürlich, gibt es vielleicht Abgeordnete, die eher sagen, wir setzen uns für Klimaschutz ein, und es gibt Abgeordnete, die sagen, wir verstehen uns eher auch als Fürsprecher des Mittelstandes oder sowas. Ja? Und die sind dann vielleicht in irgendeinem Beirat von irgendeinem Verband oder sowas. Ja? Da würde ich zunächst mal sagen, dass ein Abgeordneter das tun kann. Ja? Aber problematisch wird es entweder, wenn Geld fließt oder wenn es eben nicht transparent ist. Und insofern, wir sind auch von dem Journalisten, der das recherchiert hat, also es geht da um diese, es gibt eine Stiftung, Initiative Mehrweg heißt die. Und da ist schon das Problem, wo ich sagen würde, die sind selber nicht transparent genug, weil, also wenn man auf deren Webseite guckt und sich anguckt, wer sitzt da sozusagen im Stiftungsrat, dann sieht man schon, kann man schon sehen, das sind sozusagen die Unternehmen aus der Mehrwegbranche selber, die diese Stiftung gegründet haben und die darüber auch Lobbyarbeit machen. Das ist zunächst mal auch nicht, also hat ja auch seinen Sinn, ja, also Mehrweg ist ja auch, die Förderung von Mehrweg ist ja auch ein offizielles Ziel von der Bundesregierung. Ja. Aber ich finde schon, dass auch diese Stiftung, also auch der Anspruch an so eine Stiftung sein muss, wenn es eine Lobbyorganisation der Mehrwegbranche ist, dass eben klar wird, dass es wer dahinter steht, ja, und dass auch dass eben auch Trittin oder auch Gabriel, die da auch mit drin sitzt, eben auch das offenlegen. Und das Problem ist, dass sie das eben nicht getan haben. Und dass sie in dem Moment, wo der Journalist sie angefragt hat, das dann schnell nachgetragen haben. Ja, also da finde ich, das ist schon etwas, was wir dann auch kritisieren. Und das heißt bei uns, also ist es so, wenn man es jetzt mal von einem Fall abstrahiert, generell ist es so, dass wir schon auch fragwürdige Methoden eigentlich bei allen kritisieren, aber unser Hauptaugenmerk liegt schon da, wo wir die größten Probleme sehen. Ja, und die größten Probleme liegen einfach auf Seiten der Unternehmensinteressen. Also erstens, weil sie viel häufiger mit manipulativen Methoden arbeiten, weil sie viel stärker, also eine Umweltorganisation hat es in der Regel nicht nötig, sich unter falscher Fahne aufzutreten, ja, weil sie erstmal an sich eben Gemeinwohlinteressen vertritt und nicht. Ja, ich würde einfach sagen, es gibt schon so gewisse Forderungen, die dann alle stellen würden, also nach Transparenz oder sowas. Aber dort, wo wir selber sagen, unsere Recherchen machen, ist schon eher da, wo wir die Hauptprobleme sehen. So, und ich glaube, die Hauptprobleme sind sowohl, was Ressourcenungleichgewichte angeht, als auch so Methoden wie ehemalige Politiker einzukaufen und so weiter, schon eher auf der Wirtschaftsseite. Es gibt einzelne Fälle auch von solchen Wechseln in Umweltorganisationen. Und wir würden zum Beispiel so eine Regel, glaube ich, wenn man sagt, man will so eine Schranke definieren, zu sagen, die Leute dürfen, also ein ehemaliger Minister darf eine Zeit lang nicht als Lobbyist arbeiten, dann muss sie für alle gelten. Also man kann so eine Regel dann auch nur wirklich für alle definieren, aber ich glaube, dass sie trotzdem, weil eben die meisten, die sozusagen in Lobbyjobs wechseln, schlicht und einfach auch aufgrund der ökonomischen Strukturen und der Geldverhältnisse sozusagen auf Wirtschaftsseite wechseln, hätte es trotzdem aus meiner Sicht einen positiven Effekt für eine gemeinwohlorientierte Politik. So.
Dazu wollte ich noch kurz was einwerfen, nur dass kein falscher Eindruck entsteht. Also bei Greenpeace wäre das jetzt sehr hypothetisch, nur für die anderen, weil Greenpeace vollkommen unabhängig ist von Parteien oder sonstigen politischen Organisationen, und wer in der Partei ist oder als Politiker im Bundestag ist, der wird allenfalls Greenpeace-Spendenmitglied sein, aber keinesfalls irgendwie aktiv. Oder umgekehrt, wer bei Greenpeace aktiv ist, wird kaum in der Partei aktiv sein. Das ist eigentlich auszuschließen. Aber ja.
Kann ich dazu auch noch kurz was sagen? Ja. Ich denke, es ist im Wesentlichen halt auch so, dass Umweltverbände mit Leuten, die ja größtenteils ehrenamtlich arbeiten, gar kein wirtschaftliches Interesse haben, irgendwelche Tatsachen falsch darzustellen. Und meistens haben sie ja auch die besseren Argumente, weil sie aus Idealismus handeln. Und das ist, denke ich, der große Unterschied zum Wirtschaftslobbyismus.
Ich würde das eben auch politisch anders bewerten. So. Aber also eben einen Unterschied machen zwischen zwischen gemeinwohlorientierten Lobbyisten und Spezialinteresse. Wobei man, ich glaube, wenn man genau, also sozusagen die Trennlinie nicht immer so ganz trennscharf zu ziehen ist, und eben solche Regeln zum Beispiel, wie so eine Transparenzverpflichtung eben letztendlich für alle gelten müsste. Auf unsere Arbeit? Oder? Also von. Ja, also es ist sozusagen, also wir haben bisher eigentlich relativ wenig sozusagen offene Konfrontationen gehabt. Ich habe schon mal gehört, dass irgendwie Leute schlecht vor Journalisten über uns geredet haben, aber das. Ist jetzt vielleicht auch nicht so wahnsinnig überraschend. Wenn man mit denen auf irgendwelchen Podiumsveranstaltungen sitzt, dann würden die in der Regel immer sozusagen, oder sagen sie häufig, ja, sie finden Transparenz auch gut und sie finden auch unsere Arbeit im Prinzip gut, aber man müsste ja auch gleichzeitig sozusagen die, also Lobbyisten liefern eben für die Politik auch Expertise und Informationen und wir arbeiten da sauber und so weiter und so weiter. Also man findet eher so ein, das ist sozusagen das, was man so mitbekommt. Wir wissen, ja, und aber also wir wissen schon, dass es relativ gut auch beobachtet wird, was wir machen. Also es gibt zahlreiche Lobbyisten auf unserem Newsletter und es gibt sehr viele Lobbyisten auch, die diesen Lobbystadtführer bestellt haben, um mal zu gucken, wie sie da selber drinstehen. Wir haben jetzt aber zum Beispiel, war mir nicht ganz sicher, ob es irgendwelche juristischen Versuche geben würde, also irgendwie uns zu hängen, aber das gab es nicht. So, ich glaube im Zweifelsfall, also erstens gucken wir natürlich, dass die Sachen solide recherchiert sind, sodass man die auch nicht einfach angreifen kann und halten und sozusagen in den Bereichen, wo wir vielleicht vermuten, dass es noch mehr gibt, aber wir das nicht belegen können, dann halt auch relativ zurück. Und das andere ist natürlich, dass sie auch eher wissen, dass solche Klagen natürlich zum Teil auch eher noch mehr Aufmerksamkeit erzeugen. Also ich glaube, es gibt dann eher so einen Versuch, Ruhe zu bewahren in einer gewissen Weise. Eine andere Geschichte ist es in dieser Debatte um Lobbyistenregister auf deutscher Ebene. Da gibt es es gibt eine deutsche Gesellschaft für Politikberatung, DGPOL, wo sich eine Reihe von Lobbyisten zusammengeschlossen haben. Die versuchen das Ganze sozusagen proaktiver anzugehen. Das heißt, die vertreten selber eine Forderung inzwischen auch nach einem verpflichtenden Lobbyregister, aber halt in bestimmten Bereichen wie Sanktionierung oder sozusagen den Details, also vor allem der Frage, wie genau müssen sie ihre Finanzen angeben, wollen sie das sozusagen sehr viel vager und aus meiner Sicht unzureichend gestalten. Aber sie machen sozusagen nicht eine ganz Gegenposition, sondern sie versuchen, so eine Mittelposition einzunehmen, und darüber dann versuchen, eher die Debatte wieder ein bisschen einzufangen. So.
Nun gut, wenn es keine weiteren Anmerkungen oder Fragen gibt, möchte ich zunächst danken für eure Geduld und eben dabei auch darüber hinaus um Entschuldigung bitten für die technischen Unannehmlichkeiten, die wir hatten. Ja, schön, dass ihr da mitdiskutiert und zugehört habt.